Hallo, lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich stelle dich einmal kurz vor. Also, du bist früh aufgefallen durch deine Hochbegabung und dein Interesse an den Naturwissenschaften und bereits mit 13 Jahren hast du begonnen, dich dem autodidaktischen Studium der Naturheilkunde zu widmen. Du bist Begründer der Lernkonzepte befreite Ernährung und Lernen wie ein Genie, was im Prinzip die Quintessenz deiner 30-jährigen Forschung darstellt. Und seit 3 Jahrzehnten hältst du auch national und international Vorträge und Seminare zu diesen Themen. Und du bist als Lehrer für Qigong und Kunlun Naigong tätig. Im Kern deiner Arbeit dreht es sich auch immer um die Kultivierung der eigenen Lebenskraft, der eigenen Lebensenergie über den Körper, über den Atem, durch die Ernährung. Darüber sprechen wir später auch noch. Aber erst einmal herzlich willkommen und vielen Dank an dich für das kommende Interview.
Ja, danke für die Gelegenheit.
Genau. Und wir starten gleich mit der ersten Frage. Darüber sprichst du auch in deinem neuen Buch. Wir leben ja in einer Zeit, in der es als Gesetz gilt, dass unser Körper automatisch krank wird durch zum Beispiel Viren. Und obwohl es in der medizinischen Wissenschaft eigentlich hierüber auch keine Einigkeit herrscht, ob das wirklich so ist, sondern auch hier gibt es gegensätzliche Strömungen und Meinungen. Und in deinem Buch schreibst du, dass die derzeitigen Maßnahmen ja heruntergebrochen sind auf einen Kampf gegen ein Virus, ohne überhaupt weitere Dinge einzubeziehen. Kannst du uns einmal mitnehmen zu den Anfängen dieser medizinischen Sichtweisen und erklären, wie es zur derzeitigen medizinischen Ausrichtung kam?
Ja, das ist immer sehr hilfreich, wenn man Wissenschaftsgeschichte anschaut. Denn was wir heute in Lehrbüchern und offiziellen Lehrmeinungen finden, das sind Interpretationen, Schlussfolgerungen von Ergebnissen der Wissenschaftsgeschichte, bei denen aber auch immer sehr viel außen vor gelassen wird. Und ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, um es gleich mal praktisch zu machen bei diesem Thema, sind Mikroben die Krankheitsursachen, die primären oder alleinigen? Und das ist eine Sichtweise, die sich weit durchgesetzt hat, vor allen Dingen durch Robert Koch und Louis Pasteur im 19. Jahrhundert. Und da gab es beispielsweise durch Robert Koch die Entdeckung des Mycobacterium tuberculosis, das bei Tuberkulose ganz offensichtlich eine große Rolle spielt. Und zu der Zeit, als Robert Koch wirkte, da starb jeder siebte Deutsche an Tuberkulose. Also gab es da auch eine Dringlichkeit, sich mit dieser Krankheit zu beschäftigen. Dr. Weston Price aus Cleveland, Ohio, ursprünglich Zahnarzt, der hat ja in den 1920er und 30er Jahren Völker auf der ganzen Welt besucht, um herauszufinden, gibt es noch wirklich gesunde Völker? Und er hat sie gefunden. Und er hat festgestellt, dass in sehr kalten Klimaregionen Menschen anfällig sind für Tuberkulose, an Tuberkulose erkranken. Und er stellte fest, dass bei solchen Völkern wie den damaligen Einwohnern der Hebriden oder auch den Inuit, na, den Eskimo und anderen Indianern in Nordkanada Tuberkulose auftrat, aber immer gutartig war, solange diese Menschen ihre traditionelle Ernährungsweise hatten. Und er kam in einer interessanten Zeit, denn in den 1920er Jahren war es so, dass in vielen Gegenden der Welt ein Teil der Bevölkerung begann, westliche Industrienahrung zu essen. Da gab es dann diese Handelsstationen wie in Kanada oder, na, in Alaska, wo es dann Zucker gab und Marmelade und Margarine und alle diese Dinge. Und auf einmal hatten die Menschen, die nun ihre Ernährung so gestaltet haben, dass sie überwiegend nun sich von solchen Produkten ernährten, bösartige Tuberkulose und starben daran. Das ist mal ein Beispiel. Ja. Wo wir gerade bei Weston Price sind. Karies, ja, haben 98% der Menschen in westlichen Ländern irgendwann mal in ihrem Leben. Und in westlichen Ländern ist es so, dass so 36 bis 40% aller Zähne, die in Mündern von Menschen sind, Karies haben, irgendwann mal. Karies wird verursacht, kann man schon sagen, vom Streptococcus mutans. Und als Dr. Price Völker besucht hat, die keinen Zucker kannten, hatten dort 0,4% der Zähne Karies, also ein Hundertstel des Kariesaufkommens, das wir in westlichen Ländern haben. Und als dann Zucker eingeführt worden ist, ja, da fielen den Leuten die Zähne aus. Das war grauenhaft und das ist durch Fotodokumentation auch sehr gut dokumentiert, was das mit den Gebissen von Menschen gemacht hat. Und was wir halt in der westlichen Kultur haben, das ist, wir haben dann fluorhaltige Zahnpasta. Ja? Wobei Fluor hier eine preiswerte Sondermüllentsorgung für die Aluminiumindustrie und die chemische Industrie ist. Dass das in Zahnpasta kommt. Und dann haben wir diesen großen Aufwand, den die Zahnmedizin betreibt, zur Kariesprophylaxe, was aber nicht sehr viel bringt. Klar, es ist besser, den Mund hygienisch zu pflegen, aber wir haben trotzdem diese 30-40% oder 36-40% Karieszähne. Und wenn es keinen Zucker gibt, eben fast gar nicht. Ja, und wenn es keine Industrienahrung gibt, ist selbst Tuberkulose zwar eine Krankheit, aber eine mit Verläufen wie eine Erkältung, die ein bisschen länger anhält, so ungefähr 3 Wochen. So, also das erstmal so als 2 praktische Beispiele. Mhm. Und wenn wir dann einfach jetzt mal zurück ins 19. Jahrhundert, es war ja ein sehr aufregendes Jahrhundert für die Wissenschaft, da war zunächst mal eher zu Beginn in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts diese große Erfolgswelle der Chemie. Da wurde das Periodensystem der Elemente aufgestellt und es begann schon im 18. Jahrhundert mit Lavoisiers Entdeckung des Sauerstoffs. Und es ist ja auch verständlich, dass wenn ein Wissenschaftszweig sehr große Erfolge hat, dass dann vielleicht im Überschwang ein bisschen übertrieben wird. Und mit der Chemie ging das dann eben so weit, dass 1846 auf einer Wissenschaftskonferenz in Berlin beschlossen wurde, per Mehrheitsentscheidung, dass alles, was mit Gesundheit, Krankheit, Leben und Tod zu tun hat, ausschließlich chemisch zu erfassen ist. Ausschließlich über die Gesetzmäßigkeiten der Chemie. Und das beeinflusst eben das Medizinstudium und die Sichtweise der Medizin bis heute. Ja? Und jetzt gibt es so langsam in der westlichen Medizin vorsichtige Annäherungen, teilweise zumindest daran, dass es ja auch sowas wie Lebensenergie gibt. Also, dass die Chinesen mit ihren Akupunkturmeridianen halt nicht gesponnen haben, sondern dass man zum Beispiel sieht, wenn man ein Kontrastmittel in einen Meridianpunkt spritzt, dass sich das exakt entlang der Bahnen verteilt, die die chinesischen Akupunkturkarten zeigen mit den Meridianen, ja, und die schon tausende von Jahren so gezeigt werden, dass da irgendwas ist. Ja. Das wird ja langsam ein wenig zur Kenntnis genommen. Wobei gerade in Europa, hier es noch sehr viele Berührungsängste auch gibt der Wissenschaft mit diesen Themen. Das ist in Russland durchaus anders. Aber dieses rein chemische Bild, das war zunächst mal etwas, das war halt der Wissensstand von 1846. Und aufbauend auf diesem chemischen Weltbild, ja, Leben ist Chemie, kam dann etwas Nächstes mit der ersten Entdeckung von Mikroben, also der ersten Entdeckung der westlichen Medizin. Ja, die ayurvedische Medizin weiß das seit vielen tausend Jahren, dass es Mikroben gibt. Aber mit der Entdeckung der Mikroben in der westlichen Medizin, da begann eben ein Streit zwischen 2 Schulen. Da gab es diese Ganzheitsmediziner wie Rudolf Virchow oder Max von Pettenkoffer, auch wenn der Chemiker war, aber der hat ganz viel zur Medizin beigetragen. Und Antoine Béchamp in Frankreich. Und diese Leute haben gesagt, ja, Mikroben spielen eine Rolle bei Krankheiten, aber sind im Prinzip kein Problem. Wenn unser Körper gesund ist, dann geht er mit Mikroben eine Symbiose ein. Und dagegen gab es Louis Pasteur und Robert Koch, die gesagt haben, nein, Mikroben an sich sind unglaublich gefährlich, verursachen aus sich selber heraus Krankheiten. Und Pasteur glaubte tatsächlich, ein gesunder menschlicher Körper ist keimfrei, ist steril, hat kein Bakterium. Und wenn wir jetzt mal aus heutiger Sicht realistisch drauf gucken, müssen wir sagen, diese Keimtheorie, das war Pasteur und Koch, ne? Mikroben an sich verursachen Krankheiten aus sich selbst heraus, beruhte auf vielen falschen Annahmen. Und die Feldtheorie von Virchow und Béchamp hat eigentlich heute auch im normalen medizinischen Weltbild viel mehr Unterstützung. Denn dass es so etwas wie ein Immunsystem gibt, das von der Psyche beeinflusst wird, das von der Ernährung beeinflusst wird, das ist ja medizinisch nicht mehr abwegig. Das ist ja nicht so wie Pasteur und Koch, die dagegen noch gewettert haben, gegen diese Hypothese. Und die Idee von Pasteur, ein gesunder Körper wäre keimfrei, die ist ja völlig dysfunktional. Wir wissen ja heute, dass nur 3% der DNA im menschlichen Körper menschlich sind. Der Rest sind probiotische Bakterien und Mitochondrien. Und Mitochondrien sind auch, man könnte sagen, Nachfolger von Cyanobakterien. Aber es sind eigene Organismen mit einer Bakterien-DNA. Sie haben keine menschliche DNA. Und in Tierversuchen hat sich ja gezeigt, dass wenn ein Säugetier geboren wird und es wird in steriler Umgebung großgezogen, dann stirbt es in 3 Tagen. Na, beim Baby, das geboren wird, siedeln sich innerhalb von Stunden unfassbar viele Milliarden von Mikroorganismen auf den Schleimhäuten an. Und auch die Geburt durch den Geburtskanal ist ein Vorgang, bei dem ein Baby diesen sehr wichtigen Bifidobacterium infantis aufnimmt. Das ist einer der Gründe, warum kaiserschnittgeborene Menschen ein schwächeres Immunsystem haben, weil ihnen dieses Bakterium fehlt, wenn das nicht später irgendwann mal supplementiert wird. Also die Idee, Bakterien, Mikroben sind schädlich, die ist mal so als Grundannahme überhaupt nicht bestätigt. Wir brauchen Bakterien. Also gibt es jetzt das Konzept der Emergenz, das heißt eine neue Art oder große Neuerungen, die jetzt mehr sind als einfach nur eine Farbe oder so. Ja, große Neuerungen, wie ein Tier, das vorher keine Augen hatte, hat jetzt Augen, sowas. Das entsteht sehr schnell. Und es entsteht durch horizontalen Gentransfer, also nicht über Generationen vertikal, sondern in einer Generation dehnt sich eine neue Information aus, eine genetische, und erfasst sehr viele Wesen, Lebewesen. Und das passiert über Viren. Und da sind Viren dann also als ganz wichtige Evolutionshelfer angesehen. Also auch bei Viren die Idee, das sind grundsätzlich unglaublich fiese, gefährliche Viecher, das ist sehr fragwürdig. Das entspräche zwar der Keimtheorie von Koch und Pasteur, aber die wissenschaftlichen Grundannahmen über das Verhältnis Mensch zu Mikrobe, die waren bei Pasteur und Koch definitiv falsch, und zwar auch aus Sicht der ganz konventionellen Schulmedizin, wie sie heute das Leben ansieht. So, und Pasteur und Koch waren zwei ausgesprochen ehrgeizige und man kann ruhig sagen, charakterlich zwielichtige Gestalten. Louis Pasteur hat nachweislich sehr viele seiner Forschungsergebnisse gestohlen. Ja? Er hat also begonnen, sein erster Durchbruch war ja zu identifizieren, was eine Krankheit bei Seidenraupen verursacht. Aber diese Ergebnisse hat er zu 100% von Antoine Béchamp geklaut. Und von Jean-Jacques Roisson hat er dann später Forschung über den Milzbranderreger geklaut. Und 1995, 100 Jahre nach seinem Tod, sind die Tagebücher von Pasteur geöffnet worden. Der hat verfügt, dass die 100 Jahre nicht geöffnet werden sollen. Der wusste schon warum und da ist das auch alles sehr klar rausgekommen. Also der hat seine eigenen Betrugsaktionen da sehr deutlich beschrieben. Das ist der Namensgeber des Pasteur-Instituts in Paris. Kann man sich ja auch mal überlegen. Ja, warum bitte ist so ein Mensch da der Namensgeber? Und Robert Koch hat 1890 behauptet, er hätte ein unfehlbares Heilmittel für Tuberkulose. Nun war er der Entdecker des Tuberkulose-Bakteriums. Man hat ihm das erstmal geglaubt. Und dann sprossen die Tuberkulose-Kliniken gerade um Berlin herum aus dem Boden. Und überall wurde mit diesem Tuberkulin behandelt und dann sind unmittelbar nach der Behandlung 232 Menschen gestorben. Und es gab überhaupt keinen therapeutischen Nutzen. Und Robert Koch musste dann zugeben, dass er überhaupt keine Dokumentation von diesen Tierversuchen, die er behauptet hat, gemacht zu haben, hatte für irgendeinen Wirkungsnachweis. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Robert Koch erst einmal nicht in die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde. Rudolf Virchow wurde sein scharfer Kritiker, verständlich. Aber Koch war einfach ehrgeizig und hat sehr viel PR betrieben. Und deswegen hat sich diese Keimtheorie durchgesetzt. Das war nicht ihr Erfolg. Denn auch wenn Pasteur und Koch ein paar Grundlagen erforscht haben und ein paar Bakterien entdeckt haben, auf der praktischen Ebene, was den gesundheitlichen Nutzen hatte, da war der ganz große Erfolg 1870 Max von Pettenkofer mit seinem neuen Abwassersystem, deren Bau er konzipiert und beaufsichtigt hat. Dadurch verschwand die Cholera zum Beispiel. Ja? Und dass sich dann endlich die Erkenntnisse von Ignaz Semmelweis, der schon 1848 verstorben war, Jahrzehnte nach seinem Tod durchgesetzt haben und in den Krankenhäusern endlich Hygiene beachtet wurde. Ja? Und Frauen nicht mehr bei der Geburt begleitet wurden von Ärzten, die kurz davor Leichen seziert haben, ohne sich die Hände zu waschen. Das hat ganz viel gebracht. Und die Müllabfuhr hat ganz viel gebracht. Und ich würde mal sagen, diese sozialdemokratischen Bewegungen haben unglaublich viel zur Hygiene beigetragen, weil sie eben auf Arbeitsschutzgesetze gepocht haben und langsam, wenn auch mühselig, aber langsam sich die Lebensbedingungen der Arbeiter in der industriellen Revolution verbessert haben. Da waren die Durchbrüche bei der Hygiene. Koch und Pasteur, da war wenig Verwertbares am Ende. Und es setzen sich in der Medizin keineswegs immer diejenigen durch, die das beste Wissen haben oder das umfassendste oder das, was den größten praktischen Nutzen hat. Und es setzen sich auch nicht immer die Leute durch, die wirklich etwas entdeckt haben. Pasteur hat viele von den Dingen nicht selber entdeckt, die er behauptet hat zu entdecken. Ja. Die Entdeckerin der DNA war Rosalind Franklin, von der hat kaum jemand je was gehört. Watson und Crick haben ihre Ergebnisse zum größten Teil abgekupfert, dafür den Nobelpreis erhalten. Solche Dinge passieren. Jahrzehnte später wird das dann manchmal aufgearbeitet. Also nur weil diese Keimtheorie sich so durchgesetzt hat und seitdem eben die Idee bestand, wir müssen also immer gegen die Mikroben vorgehen, heißt das nicht, dass das wahr ist und das heißt es nicht, dass dieser Sichtweise gute Forschung zugrunde liegt. Aber diese Idee, ich muss mit Impfung oder mit Medikamenten oder mit was auch immer gegen die Mikroben vorgehen, das kann vielleicht ein zweiter, dritter Schritt sein. Aber primär sind immer die Lebensbedingungen anzuschauen. Und es gibt unglaublich viel wissenschaftliches Material, was genau auf diesen Zusammenhang hinweist.
Ja, da würde ich gerne einsteigen und zwar, wir haben ja derzeit eine Situation, wo sich alles quasi auf den Kampf gegen ein Virus verengt hat, ja, der Blick, aber auch, muss ich sagen, der Blick der Bevölkerung. In der Regel wissen wir ja gar nicht, wie unser Körper wirklich funktioniert. Du hast es schon gesagt, welche Meridiane wir haben, welche Energiekanäle. Wir wissen nicht wirklich, wie unser Immunsystem funktioniert. Wir wissen nicht, wie unser Umfeld, unsere Nahrung, alles, was so um uns herum geschieht, wirklich unsere Gesundheit beeinträchtigt. Ja? Und das heißt, wir glauben, ein Virus kann dann zum Tod führen, was im Prinzip eine falsche Sichtweise ist, nach dem, was du jetzt erklärt hast. Also was ist denn deiner Meinung nach, wenn wir jetzt Gesundheit selber in die Hand nehmen, und darauf plädierst du auch in deinen Büchern, worauf sollten wir vor allem achten, um unser Immunsystem intakt zu halten, dass uns so ein Virus, auch wenn wir uns anstecken, dass es eben keine Bedrohung für uns ist.
Ja, wenn wir uns mal anschauen, mit Viren und Bakterien, mit Mikroben leben menschliche Körper, seit es menschliche Körper gibt. Und wenn es mal schlimme Epidemien gab, sagen wir mal die großen Pestepidemien, dann gab es furchtbar schlechte Lebensumstände, wie im Mittelalter überhaupt keine Hygiene, die es verursacht haben. Sogar die Pest war kein Problem, zum Beispiel in Indien für die Jains, die Angehörigen dieser Religion, die immer schon auf gute Hygiene Wert gelegt haben. Selbst als in Indien die Pest wütete, hatten die Jains kein Problem damit. Die blieben gesund. Da ist zunächst mal dieses Vertrauen, unser Körper ist intelligent, ja, und das Einzige, was jemals dazu geführt hat, seit wir in der aufgezeichneten Geschichte der Menschheit, dass es zum Beispiel Artensterben gibt, andere Tiere, oder dass die Menschen so prekäre Lebensumstände herstellen, dass das Überleben auch der Menschheit in Frage steht, das sind unsere Intervention in das Leben. Mit unserer Technologie, in unserem Konsum gefährden wir das Leben, wirklich. Haben Viren und Bakterien sowas jemals verursacht? Also mal ehrlich, wenn es irgendwo ein Artensterben gibt, diese vielen Formen von Artensterben, kommen dann Biologen und Artenschützer und sagen so, wir müssen jetzt mal die Wale impfen, weil die bedroht sind durch Viren. Auch solche Tiere sterben an Infektionen, wenn sie geschwächt sind, das ist klar. Aber hier ist der Ansatz immer, ihre Lebensgrundlagen müssen verbessert werden, müssen geschützt werden. Dann haben die auch ein Immunsystem, dann sind wir noch nicht das große Problem. Das wissen wir bei Tieren. So, wie ist es bei uns? Ja. Und ich nehme mal ein paar ganz schlichte Dinge zu diesem jetzt Corona-Thema. 2008 veröffentlichte Dr. John Cannell, das ist ein britischer Virologe und Hausarzt mit langer Erfahrung, eine umfassende Studie, wo er einfach mal nur aufgezeigt hat, eine gute Vitamin-D-Versorgung. Und damit meine ich nicht diese lächerlich geringen Dosierungen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, sondern eine gute Versorgung, 3.000 bis 8.000 IE pro Tag. Reduziert die Sterblichkeit bei Grippe um 75%. Auch und gerade, wo man das getestet hat, bei über 80-Jährigen.
Aber warum würde man, Entschuldigung, nicht hier davon ausgehen, dass unser Körper auch so intelligent ist und das Vitamin D in ausreichender Menge zu produzieren? So viel, wie wir brauchen, um eben nicht zu sterben an der Grippe.
Ja, unter idealen Lebensbedingungen wäre das vielleicht auch so. Nur dazu wäre es eben notwendig, dass man so viel Zeit ohne Sonnencreme und ohne Make-up an der Sonne verbringt, zwischen April und September, wenn der Körper also Vitamin D-Depots füllen kann, wie das heute einfach nicht realistisch ist, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass im Alter die Vitamin-D-Produktion im Körper schon auch durch verschiedene Faktoren gehemmt sein kann. Und sehr viele Menschen nehmen Medikamente oder haben mal Medikamente genommen, die das auch durchaus verschlechtern können. Ja? Also lass mal eine Frau 10 Jahre die Pille genommen haben, dann kann es gut sein, dass sie eine ganze Reihe von Jahren braucht nach Absetzen der Pille, dass sich die Vitamin-D-Produktion wieder komplett erholt. Und bei vielen anderen Medikamenten gibt es ähnliche Zusammenhänge. Ganz viele Schmerzmittel blockieren die Vitamin-D-Produktion, ganz viele Medikamente, die die Nieren betreffen, ebenfalls. Also es gibt so den Idealismus und den Realismus bei solchen Sachen. Und ich möchte halt auch realistisch sein. Und ich kann einfach sagen, zwischen Oktober und März ist es schon sinnvoll, Vitamin-D zu supplementieren. Und in der Zeit, wo man eigentlich genug durch die Sonne bekommt, muss man eben auch sehen, bin ich so viel draußen? Ja, bin ich so viel mit ungeschminkter, unverhüllter Haut draußen? Und Sonnencreme begrenzt es eben auch wieder. Und man könnte sich ja an die Sonne gewöhnen, dass man nicht nur selten halt Sonnencreme braucht. Aber dazu muss man dann regelmäßig in der richtigen Dosierung im Frühjahr an der Sonne sein. Dann geht das schon. Nur, ja, wir haben die Situation, die wir haben. Und da sind heute manche Nahrungsergänzungsmittel auch gut. Ich wollte das Vitamin-D-Thema jetzt auch nur mal als Beispiel nehmen. Ja, also da ist eine Studie gemacht worden. Diese Ergebnisse waren sehr überzeugend. Das ist in einem Virologie-Journal auch veröffentlicht worden. Aber das ist eben Feldtheorie. Das ist ein ganzheitlicher, lebensunterstützender Ansatz. Und dieser lebensunterstützende Ansatz, wir stärken die Ressourcen des Lebens, der ist einfach in diesem Medizinbetrieb und gerade in den Institutionen, die dann auch häufig die Politik beraten, überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist immer einseitig Kampf gegen Mikrobe. Das ist immer dieses, ich nenne das mal das hypermaskuline Medizinmodell. Ja, immer in den Krieg ziehen gegen was. Und immer angstbasiert, die Mikrobe ist gefährlich. Und dieses synergistische Denken, dass wir mit Mikroben gut zurechtkommen, wenn die Ressourcen gestärkt sind. Das übersieht dann solche Dinge. Anderes Beispiel. Vor einigen Jahren ist an der Universität Chicago eine Untersuchung, eine langjährige Studie abgeschlossen worden. Und da wollte man der Frage nachgehen, was ist eigentlich für alte Menschen der größte Sterblichkeitsrisikofaktor? Und das war Einsamkeit, soziale Isolation. Ja, erhöht also bei den über 75-Jährigen das Sterblichkeitsrisiko unabhängig von allen anderen Faktoren um 14% pro Monat. Das ist dramatisch viel. Mhm. Ja, dass man dann locker mal bei fast 170% im Jahr. Und Ansteckung, ich meine, Ansteckung, ich finde das sehr schön, was Dr. Wolfgang Wodak auch mal gesagt hat über alte Leute, wenn die keine Kontakte mehr haben. Er meint, abgesehen von diesem Einsamkeitsaspekt, der sicherlich von der emotionalen Seite her das Sterblichkeitsrisiko erhöht, hat Dr. Wodak mal so schön gesagt, ja, wenn die Großeltern halt, wenn da keine Rotznase mehr kommt, ja, keine Kinder, die eben auch Erkältungsviren, Grippeviren und so weiter tragen, dann trainiert das Immunsystem auch nicht. Ja? Und ich meine, wenn man Impfungen empfiehlt, was ist eine Impfung? Eine Impfung ist Training fürs Immunsystem, wenn sie gut geht. Mhm. Allerdings, auf was basieren? Die meisten Impfungen sind ja Passivimpfungen. Da hat man ja keine vermehrungsfähigen Erreger. Das ist ja durchaus gefährlich, ne? Vermehrungsfähigen Erreger zu geben. Also gibt man abgetötete Erreger. Da wird mein Immunsystem darauf so reagieren wie auf einen lebendigen natürlich nicht. Ja? Ich habe verschiedene Kampfkünste gelernt und da gab es nie Selbstverteidigung gegen einen toten Angreifer, weil man das nicht braucht. Und unser Immunsystem würde nur auf einen abgetöteten Erreger nicht reagieren. Und wenn die Ressourcen gut sind, Bewegung, Kontakt mit der Natur, all diese ressourcenstärkende Dinge, da kann unser Immunsystem das auch bewältigen. In sozialer Isolation, was jetzt ja angeblich eins der Heilmittel sein soll, ja, oder eins der Vorbeugemittel, da schwächelt das Immunsystem natürlich. Also definitiv würde ich sagen, soziale Kontakte, Berührung, körperliche Berührung ist so unglaublich wichtig. Ja? Es gibt diese anthropologischen Untersuchungen darüber, wie zum Beispiel Gemeinschaften, Lebensformen, in denen Menschen in Gruppen von maximal 150 Personen leben, viel mehr Körperkontakt haben. Mhm. Und einhergehend mit diesem vermehrten Körperkontakt, dass sich Leute einfach im Alltag viel mehr anfassen, so zur Begrüßung oder wenn sie beieinander stehen, wenn sie sich unterhalten, findet viel mehr Körperkontakt statt. Und diese Völker sind ausnehmend, überragend gesund, sicherlich auch aus anderen Gründen, aber eben auch aus diesem Grund. Das ist von John Dunbar, ne? Das war ein Soziologe, der das erforscht hat, Soziologe und Psychologe. Da gibt es diese Dunbar-Zahl, 150 Menschen. Und wenn Leben dann anonymer wird, und das ist eins der großen Probleme meiner Ansicht nach heutzutage, das Leben in Großstädten, ja, oder das Leben im Internet oder ja, so diese Anonymität, das ist schon mal nicht so einfach. Es gibt ja auch viele Psychologen, die sagen, also auch mit Untersuchungen, Studien, die das belegen, dass eben die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen in Großstädten deutlich höher ist als in kleinen dörflichen Gemeinschaften. Und gut, nun haben wir die Welt, die wir haben. Wir haben diese Bevölkerungsdichte, wo es ja gar nicht mehr möglich wäre, dass alle Leute in Dörfern leben. Viele Menschen leben in Städten. Okay, aber trotzdem können wir von John Dunbar und von diesen Forschern mal mitnehmen, wie wichtig Berührung ist. Und anstatt hier Panik zu schieben und ja auch gerade jetzt den Kindern und Jugendlichen, die jetzt aufwachsen, also deren Gehirn jetzt geprägt wird fürs Leben, ja, denen zu vermitteln, Nähe ist gefährlich, Kontakt ist gefährlich. Ich glaube, die langfristigen Folgen davon sind ausgesprochen ungünstig. Und wenn ich jetzt als 51-Jähriger sage, okay, wir haben jetzt ja, ein Jahr Corona, Lockdown und Maßnahmen, in meinem Leben ist das halt ein 51stel meiner Lebenszeit. Aber für einen 5-Jährigen ist es 20%. Das heißt, das Weltbild eines 5-jährigen Kindes jetzt, das wird so unnatürlich werden. Also der Bezug zum Leben wird derart unnatürlich geprägt hier. Was soll das mit Gesundheit zu tun haben?
Ja, und das fasst im Prinzip das zusammen, all diese Maßnahmen argumentieren ja so, für den Schutz des Lebens oder für den Schutz unseres Gesundheitssystems, ja, damit es nicht überlastet wird. Aber wir schützen vorwiegend die ältere Berufsgruppe vorgeblich. Und wenn man sich aber anguckt, was sind denn eigentlich die Auswirkungen dieser Maßnahmen? Ja, wir haben jetzt eine Massenarbeitslosigkeit, von der wir zwar noch nichts hören in den Medien. Wir werden Masseninsolvenzen haben. Wir haben eine Spaltung in der Gesellschaft, auch durch das Wording, was es von Politikern gab, Covidioten und so weiter, durch Diffamierungen. Und zudem wurde uns eigentlich in jedem Lebensbereich so konstant die Lebensenergie abgesaugt, habe ich immer das Gefühl. Ja, unser soziales Leben wird quasi auf Null gefahren. Also alles das, was der Mensch eigentlich braucht, um wirklich ganzheitlich sich wohlzuführen, wurde komplett runtergefahren. Und ja, du hast es schon gesagt, als einzige Lösung wird uns jetzt die Impfung angeboten. Und vorhin war die Verbindung ein bisschen instabil. Du hast gesagt, totes Impfmaterial macht nicht so viel Sinn für den Körper, sondern eher, wenn es Lebendviren sind. Nun gibt es ja viel Diskussion um diese neuartige Impfung, wobei nicht klar ist, ist es jetzt etwas, was die Gene manipuliert oder nicht. Also man findet zu jeder Sichtweise findet man genug Artikel, aber vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was zu dieser neuen Impfung, was man da wissen müsste.
Naja, zunächst einmal, wenn man sich mal in der Geschichte anschaut, ja, was haben Impfungen wirklich gebracht? Und dann schaut sich mal an, wie waren Krankheitsverläufe von Infektionen mit Fallzahlen, Todeszahlen über die Jahre und Jahrzehnte. Und dann wurde eine Impfung eingeführt und was kam danach? Dann sieht man eben bei vielen Krankheiten einen starken Abfall der Kurve, lange bevor es die Impfung gab. Also das kann man einfach auch mal recherchieren. Wie waren denn die Masern-Todeszahlen im Jahr 1900? Wie waren sie 1960? Und seit wann gibt es die Impfung? Ja, denn wir haben zwischen 1900 bis 1960 schon mal einen Abfall der Todeszahlen von 99% bei Masern. 1963 die erste experimentelle Masernimpfung, also sind jetzt deutsche Zahlen, in Deutschland ab 1970 flächendeckende Masernimpfung. Das hat also herzlich wenig mit dem Rückgang der Masern-Toten zu tun. Gab es nur so ein Beispiel und da kann man jetzt ganz viele andere aufführen. Das mit den Pocken hatte ich ja schon erwähnt. Also nur weil eben Krankheiten, Infektionen massiv zurückgegangen sind in den letzten 130 Jahren, kann man ja auch mal feststellen, dass in diesen 130 Jahren es enorme Verbesserungen in der Hygiene gab. Aber gut, das Thema Impfung ist ein weites Feld. Nehmen wir mal diese mRNA-Impfung. Zunächst mal finde ich es interessant, Professor Bhakti dazu mal zu hören, der nun kein Impfgegner an sich ist, aber der Folgendes sagt. Wie hoch ist denn die Effizienz? Ja, der Hersteller sagt ja 95%, aber was bedeutet das? In der Studie, die BioNTech gemacht hat, wurden 20.000 Menschen geimpft und 20.000 wurden nicht geimpft. So, wann lohnt sich denn eine Impfung? Sie lohnt sich, wenn sie schwere Erkrankungen verhindert. Man lässt sich ja nicht gegen Schnupfen impfen. Ja? Wenn wir jetzt mal außen vor lassen, dass in der nicht geimpften Gruppe eine bestimmte Anzahl von Leuten angeblich an Corona erkrankt ist, diese ganze Diagnose ist sehr fraglich, aber gut, nehmen wir es mal so. Ja? Es waren fast alles leichte Erkrankungen. 10 waren schwere Fälle. Ja, diese 140 anderen waren leicht, waren Schnupfen. So, Impfung gegen Schnupfen ist für einen Eimer. Das braucht man nicht. Braucht kein Mensch. In der geimpften Gruppe ist einer schwer an Corona erkrankt und dann ein paar Leute leicht. Das heißt, der Unterschied in der realen Effizienz ist folgender: 9 Personen, die nicht schwer erkrankt sind, wenn man diese Definition ernst nimmt von einer Corona-Erkrankung. So, und wie Professor Bhakti ausführt, wenn man 20.000 Menschen impfen muss, um 9 schwere Erkrankungen zu verhindern, dann kann man das ja mal in Prozenten ausrechnen. Was das für eine Effizienz tatsächlich ist, 0,00, ja, bevor dann mal wieder eine Zahl kommt. Und 20.000 Menschen mit einem nicht langfristig getesteten Impfstoff zu impfen, für so eine Effizienz, das ist katastrophal ineffizient. Und was Nebenwirkungen angeht, diese Impfung ist nicht getestet an alten Menschen, fast überhaupt nicht, die sie ja primär bekommen sollen. Deswegen auch das Robert-Koch-Institut in seinem epidemiologischen Bulletin Nummer 2, Seite 27, schreibt, dass die Effizienz, die Effektivität dieser Impfung bei den über 75-Jährigen, ja, statistisch nicht signifikant ist. Kein hohes Konfidenzintervall, wie das so schön heißt. Und
über
was die neben?
Oder über 65?
Über 75.
Okay.
Ja. So, und was die Nebenwirkungen angeht. Wirkliche Nebenwirkungen von Impfungen. Das müsste man langfristig untersuchen. Und da diese Impfung ja nur eine Pandemiezulassung hat, also so eine Art Notfallzulassung, ist ja eigentlich der Hersteller auch verpflichtet, über die nächsten Jahre Nebenwirkungen akribisch aufzuzeichnen, was aber nicht gemacht wird. Und das weiß ich ganz persönlich, weil ich im persönlichen Umfeld einen Todesfall erlebt habe nach dieser Impfung, der für mich sehr eindeutig mit der Impfung im Zusammenhang steht und der selbstverständlich nicht irgendwie so registriert ist als möglicher Impfschaden. Da werden natürlich auch keine Autopsien gemacht, ja. Oder wie dieser eine Fall, den Dr. Wodak da beschreibt, von einem 32-Jährigen, der am Tag der Impfung stirbt und dann steht im Totenschein halt Herzstillstand. Ja, was ja natürlich immer stimmt. Ich kann auch jemanden in den Kopf schießen und der stirbt dann auch an Herzstillstand, weil wenn man stirbt, hört das Herz auf zu schlagen. Also das ist ja eine sehr bequeme Diagnose. Kann man immer außen vor lassen, was vielleicht zu dem Herzstillstand geführt hat. Was jetzt mRNA angeht, na, der Hersteller sagt dann, ja, naja, die mRNA, die zerfällt dann ja halt. Ja, mRNA ist recht volatil und zerfällt, nur in was? Und hier hatte ich gerade ein sehr interessantes Gespräch mit einem promovierten Biologen, der früher embryologische Forschung gemacht hat. Und da wurde mit zwei Dingen gearbeitet, mit PCR. Also da gibt es interessante Dinge auch nochmal, die er erlebt hat, und mit mRNA-Infusionen bei Tieren. Und was er eben gesehen hat bei mRNA-Infusion bei Zebrafischen, na, das ist so ein Tier, was in der embryologischen oder genetischen Forschung viel verwendet wird, ist, dass diese Fische dann schwere Störungen aufweisen und Veränderungen, also Mutationen, morphologische Veränderungen, die dem Tier nicht gut getan haben. Weil einfach der Zerfall dieser mRNA, tja, in was, das ist nicht berechenbar. Also das ist mal so ein Aspekt dieser mRNA-Impfung, wo ich denke, wir werden natürlich im Moment keine ehrliche wissenschaftliche Untersuchung dieser Nebenwirkungen haben, weil es nicht gewünscht ist und weil dann eben bei Leuten, die sterben, Herzstillstand aufgeführt wird im Totenschein. Also wie jetzt im Corona-Ausschuss ja schon präsentiert worden ist, ne, die Übersterblichkeit bei den über 80-Jährigen, die im Jahr 2020 in Deutschland 8% betrag. Die ist jetzt mal eben im Januar, also seit es die Impfung gibt, bei 29%. Also eine dramatische Übersterblichkeit, genau in dem Monat, in dem diese alten Menschen geimpft werden. Kann Zufall sein, erscheint mir aber zumindest mal des Hinschauens würdig. Warum denn? Wo wir jetzt Lockdown haben seit November, wo die alten Menschen im Altenheim wirklich verkümmern dort. Ich erlebe das selber, ja, ich besuche regelmäßig im Altenheim. Und das ist zutiefst erschütternd für mich zu sehen. Ja? Alte Menschen, die jetzt inzwischen geimpft sind, wo man doch sagen würde, geimpft, na, dann sind sie ja geschützt. Und die müssen da mit wenig Kontakt, mit kaum Aktivität rumhocken. Wenn man sie besucht, müssen sie Masken aufsetzen, diese alten Leute, die teilweise Schwierigkeiten mit der Atmung haben. Und mit all diesen Maßnahmen und der Impfung steigt jetzt die Übersterblichkeit in diesem Bevölkerungssegment. Will mir etwa jemand erzählen, das ist Zufall?
Und die versprochene Freiheit, also ne, uns wird ja sozusagen die Impfung als mit der Freiheit zusammen als sozusagen als Ziel verkauft oder das als Belohnung, ja, wenn ihr geimpft seid, dann seid ihr frei. Das habe ich auch schon gehört, dass die älteren Menschen ja jetzt trotzdem nicht raus dürfen, auch wenn sie die Impfung haben. Aber es ist eigentlich alles wie vorher für die Älteren in den Heimen. Sie haben die gleichen Lebensumstände wie vorher und die versprochene Freiheit gab es eben nicht. Ja. Und diese Übersterblichkeit, also die 29%, ich habe das nicht gesehen, die Folge vom Corona-Ausschuss, aber kannst du sagen, wo man das selber, falls jetzt jemand nachschauen möchte, ob das stimmt, wo man das finden kann?
Corona-Ausschuss, wenn ich mich recht erinnere, ist es Sitzung 42. Okay. Ich müsste es nochmal, ich bin mir nicht ganz sicher mit den Zahlen 42 oder 43, aber das kann man ja leicht rausfinden. Dieser Punkt wird in der Sitzung auch innerhalb, das sind ja immer sehr lange Sitzungen, ne? Muss man schon auch Zeit mitbringen, aber das hier findet relativ am Anfang, also in der ersten Dreiviertelstunde statt, diese Präsentation von einem ehemaligen Unternehmensberater, der halt durch seinen Job ein hervorragender Statistiker ist und diesen Zusammenhang aufzeigt. Übrigens auch bei D-Stasis veröffentlicht, also da hat er das auch her, diese Information, denn Sterblichkeitsstatistiken kann man ja nachschauen. Man kann ja auch nachschauen, dass es 2020 eine verringerte Sterblichkeit in Deutschland gab.
Also war das Marius Krämer?
Marius Krämer ist der, nein, das ist der Datenanalytiker, der in Peru aufgezeigt hat, da Peru ja die höchsten sogenannten Corona-Todeszahlen hat, wie in Peru eben zunächst mal ein Lockdown überhaupt nichts gebracht hat. Ja, also das an der Kurve mit den Corona-Statistik nichts verändert hat. Und wie dann mit der Lieferung von Hydroxychloroquin als Medikament genau in den Städten, in die das geliefert worden ist, die Todeszahlen explodiert sind. Und da in Peru eben es sehr viel Transparenz gibt, welche Stadt, welches Krankenhaus kriegt welche Medikamente und so weiter, war das eben gut darzustellen. Und Marius Krämer ist auch eben auch ein Datenanalytiker, also das ist genau sein Metier. Und er zeigt eben auch, wie diese flachen Kurven dann explodieren mit dem Hydroxychloroquin, was ja in den Ländern, wie in, also in Südamerika oder auch in den USA mit vielen Afroamerikanern, wo eben viele Menschen leben, deren Vorfahren vielleicht mal Malaria hatten und die dadurch eine Enzymbesonderheit vererbt haben, also geerbt haben, Favismus nennt man das, das ist Tetrahydrofolatreduktase, so ein Enzym, das produzieren diese Menschen dann nicht. Und das ist eine Anpassung in Malaria-Gebieten, da ist man nämlich immun gegen Malaria. So, wenn diese Menschen aber nun das Malaria-Mittel, Hydroxychloroquin, bekommen, dann sterben sie. Und sie sterben, weil sie ersticken, weil sich ihre roten Blutkörperchen auflösen. Und nun war es ja auch in den USA so, dass die Afroamerikaner sehr viel höhere Corona-Todeszahlen hatten und in Südamerika und in den USA ist eben mit diesem Hydroxychloroquin gearbeitet worden. Na, auch in Italien haben viele Menschen Favismus, weil es im Mittelmeerraum im 19. Jahrhundert immer noch Malaria gab. Und wie gesagt, das können die Urgroßeltern gewesen sein, die hatten Malaria. Und dann hat man selber diese Enzymbesonderheit, die normalerweise überhaupt kein Problem darstellt. Nur Hydroxychloroquin sollte man da nicht geben. Und es wird ja bei Corona einfach so gegeben. Da wird ja nicht auf Favismus getestet. Ja?
Christian, Professor Dr. Wodak schrieb das schon relativ früh auf seiner Seite. Also er weist da regelmäßig drauf hin. Und ich wundere mich jetzt aber ein bisschen. Also irgendjemand muss ja bestimmen, so damit behandeln wir jetzt, ja, sodass das quasi weltweit eine legitime Methode ist, weil irgendjemand hat sich mit dem Virus befasst, hat entschieden, okay, das wäre eine geeignete Behandlungsmethode, aber wissen diese Leute das nicht oder was ist da los? Wie kann es sein, dass jetzt überall dieses Mittel verteilt wird, obwohl bestimmte Menschen es gar nicht, also allergisch darauf reagieren und daran sogar sterben?
Dr. Klaus Köhnlein hat mal gesagt, dass der Ursprung von dieser Idee, Hydroxychloroquin zu nehmen, wohl ein Versprecher in einer Fernsehsendung war, weil da ein Arzt eigentlich Hydroxychinin erwähnen wollte und entweder hat das jemand anders nicht korrekt verstanden oder er hat es falsch ausgesprochen, irgendwas. Also das sagt jedenfalls Dr. Köhnlein. Was durchaus vorstellbar ist, denn solche Dinge passieren. Da gibt es Beispiele in der Wissenschaft, in der Medizin. Und das Muster, was ich da drin sehe, ist aber eben in dieser Wahnidee von Kampf gegen Mikroben um jeden Preis, ja, wo wir auch sehen, was gibt es für eine Bereitschaft, wirklich Leben, alle Grundlage von Gesundheit zu entziehen, nur um die Mikroben zu bekämpfen. Das ist ja auch häufig so, wenn man sich anschaut, was in Kliniken gemacht wird. Die stärksten Chemotherapien, die stärksten Maßnahmen, jetzt auch bei Corona zum Beispiel in Norditalien wurde mit Nukleosid-Analogen bei über 80-Jährigen gearbeitet. Nukleosid-Analoge sind hochgiftige Chemotherapeutika, die mal für Krebstherapien entwickelt worden sind, allerdings kaum bei Krebs eingesetzt werden, weil die Nebenwirkungen so verheerend sind. Und die stärkeren Chemotherapeutika nimmt man ja bei jüngeren Krebspatienten, weil die robust genug sind, das zu überleben. Also wie Lance Armstrong, der kriegt eine platinbasierte Chemotherapie als junger Sportler damals mit seinem Hodenkrebs. Aber ein Onkologe gibt einem 80-jährigen Krebspatienten keine platinbasierte Chemotherapie, weil die zu stark ist. Und da hat man 80-jährige Corona-Patienten mit Nukleosid-Analogen behandelt. An sowas sterben Menschen einfach. Und geschwächte alte Menschen sterben daran schnell. Und ich denke einfach, was da gemacht wird, ist, alles machen, was geht, damit man uns nicht nachsagen kann, wir haben irgendwas vernachlässigt. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Fachanwalt für Medizinrecht und der erlebt das halt, also er macht Ärztehaftung und Klinikhaftung und er erlebt das eben ganz häufig, eben auch wie die juristische Situation ist. Man kann Ärzte oder Kliniken sehr viel leichter erfolgreich verklagen, wenn sie irgendeine Behandlung unterlassen haben, selbst wenn man sagen könnte, oder wenn es wahrscheinlich ist, dass diese Behandlung Unsinn gewesen wäre. Trotzdem ist das Unterlassen etwas, also da ist die Gesetzgebung, die dürfen auf keinen Fall was unterlassen. Aber wenn sie was gemacht haben, was Schaden angerichtet hat, aber es hat einfach dem aktuellen Konsens entsprochen, ja, dem Stand der ärztlichen Kunst sozusagen, dann ist okay. Dann kann die Behandlung jemanden umbringen oder schwer schädigen, aber es war halt das, was akzeptiert ist und dann gibt es da auch kaum Haftungsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch so eine Mentalität, also höre ich auch manchmal von Ärzten, die in Kliniken gearbeitet haben, dass sie sagen, ja, man hat wirklich Angst, ja, dass man irgendwas nicht macht, ob man selber medizinisch der Meinung ist, dass das, was man da macht, sinnvoll ist. Das steht auf einem anderen Blatt und das ist oft nicht mehr das Kriterium. Und ich glaube einfach, Corona, das ist ja so eine Massenhypnose, es gibt ja wirklich kein anderes Thema mehr in den Medien. Und dann geraten natürlich auch Ärzte in dieses Fahrwasser und denken, wir müssen alles auffahren, die schwersten Geschütze, die es gibt. Und so kommen dann, glaube ich, solche Sachen wie Hydroxychloroquin zustande, dass da überhaupt nicht mal überlegt wird. Und das andere ist, Dr. Bodak hat ja auch, hat das ja früh gesagt, das mit dem Favismus, das lernt ein Medizinstudent im dritten Semester oder im zweiten. Nun ist es aber so, dass Ärzte, darüber gibt es auch interessante Studien, in ihrem Bild von Patienten, Medizin und so weiter wenig beeinflusst werden von dem, was sie am Anfang des Studiums lernen und sehr viel mehr von dem, was sie später lernen. Ja, ist auch so ein Punkt, dass vielleicht auf Favismus da nicht groß geachtet wird. Und dann kommt noch was dazu. Es ist ja, wie gesagt, Hydroxychloroquin, Malariamittel und Menschen mit Favismus dürfen das nicht kriegen. Nur Menschen mit Favismus kriegen halt auch eigentlich nie Malaria. Also ist da schon wie so eine Sicherheit eingebaut, dass das fast nie ein Problem ist bei Malaria. Ein schwer an Malaria erkrankter Mensch hat Favismus nicht, denn Leute mit Favismus sind ja fast schon immun gegen Malaria.
Ja. Und das war jetzt interessant und waren auch so Fragen, die ich jetzt lange hatte, aber wir wollten heute eigentlich auch unter anderem über dein Konzept der befreiten Ernährung sprechen und über den befreiten Lebensabend. Jetzt haben wir nur noch ein bisschen Zeit zum Schluss, aber vielleicht sagst du einmal kurz, befreite Ernährung, also du sagst, was es im Prinzip macht, ist, dass es uns wieder unseren Körperinstinkt zurückbringt, der ist ja verwirrt durch denaturierte Nahrung und Zucker ist ein gutes Beispiel, wo man weiß, wenn wir zuckersüchtig sind, dass unser Körper nicht mehr natürlich funktioniert. Ich glaube, das kennen viele, ich auch. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was sind die wichtigsten Eckpfeiler einer befreiten Ernährung, was ja auch in deinen Augen der erste, einfachste Schritt ist, um sich quasi wieder seine Freiheit zurückzuholen, also und die Selbstverantwortung vor allem, ja?
Ja, befreite Ernährung heißt so, damit man frei werden kann von einerseits Ernährungssüchten und andererseits exzessivem Nachdenken über das Thema. Wir haben eine Körperintelligenz und die einzige Unterstützung in Bezug auf Ernährung, die die wirklich braucht, ist eine basale zelluläre Sättigung, dass mal biologische Grundbedürfnisse der Zellen gedeckt werden. Und das führt zu einem sehr klar erlebbaren Gefühl. Zelluläre Sättigung ist nicht einfach ein Denkmodell, das kann man erleben. Und wenn man das erlebt, wird vieles sehr viel einfacher. denn dann wird man sich viel mehr zu naturbelassenen Lebensmitteln hingezogen fühlen, auch wie ein Lebensmittel schmeckt. Das passiert in unserem Gehirn, nicht im Lebensmittel. Geschmack verändert sich. Natürliche Nahrung schmeckt wieder gut und denaturierte Nahrung schmeckt nicht mehr gut, wenn unsere Zellen wirklich gesättigt sind. Ja. Beginn der befreiten Ernährung ist diese Notwendigkeit von Phasen ohne Nahrung, was heute intermittierendes Fasten genannt wird. Das praktiziere ich seit über 30 Jahren und lehre das seit über 30 Jahren, weil es so unglaublich wichtig ist. Wir brauchen Phasen ohne Nahrung, in denen ganz wichtige Regenerationsprozesse stattfinden. Und wir können uns wirklich mal lösen von diesem Mythos, ich muss erst essen, um Energie zu haben. Ein Löwe, der muss nicht Fleisch fressen, um die Kraft zu haben, um jagen gehen zu können. Wenn ein Löwe gefressen hat, ist er satt und müde. Und da könnte eine Antilope 20 Meter an ihm vorbeigehen und der hat überhaupt keinen Jagdtrieb. Ja. Und was halt passiert ist, dass wenn wir schlecht ernährt sind, Hunger sehr unangenehm ist, weil wir einen Mangel an Mikronährstoffen haben, weil unser Blutzucker dann spinnt, weil wir dann keine gute zelluläre Energie haben. Wenn wir gut ernährt sind, wenn wir gut mit Nährstoffen versorgt sind, dann kann eine Zeit der Nahrungsnüchternheit, dieses intermittierende Fasten als etwas sehr Belebendes erlebt werden, denn an sich ist die Funktion von Hunger, uns wach zu machen, damit wir Nahrung finden können, unsere Sinne wach zu machen, unseren Geist, unseren Körper. Und in dieser Phase des intermittierenden Fastens auch ein paar Körperübungen zu machen, vielleicht kalt duschen, Dinge zu machen, die den Körper reizen und anregen, die das Immunsystem immens anregen und die eben dann dazu führen, dass in der Kombination Nahrungsnüchternheit und ein bisschen körperliche Aktivität Zellregeneration stattfindet. Und da gibt es also konkrete Proteine, die Sirtuine, die dann ausgeschüttet werden. Die werden nicht ausgeschüttet, wenn wir 5-mal am Tag essen, also fast überhaupt nicht mehr, ein bisschen im Schlaf. Aber diese Sirtuine sind unsere ganz großen Freunde für Regeneration von Zellmembranen. Und die Kombi intermittierendes Fasten, körperliche Bewegung, ein bisschen Kältereize oder auch Wärmereize, dann ne, auch der Hitze nicht immer unbedingt nur ausweichen, Sauna, ne, auch Hitze und Kältereiz ganz wertvoll, unter anderem, weil es die Sirtuinproduktion ankörpert. Das ist mal eine Basis. Ohne die kann man sich auch nicht gesund ernähren. Wenn man dauernd über isst, wenn man nie Pausen im Verdauungstrakt hat, dann verwertet man Nahrung immer schlechter. Dann gibt es auch diese vielen Probleme mit Leaky Gut und Unverträglichkeiten, die fast überhaupt nicht auftreten bei Menschen, die in Ausgewogenheit zu ihrem tatsächlichen physiologischen Bedarf essen. Wenn wir essen aus Langeweile oder weil wir durch schlechte Ernährung unterzuckert sind, dann kann sich der Verdauungstrakt eben auch nicht mehr so regenerieren. Vor allem der Dünndarm mit seiner sehr, sehr dünnen Schleimhaut kommt da nicht mehr hinterher.
Ich erlebe zum Beispiel, dass ich morgens eigentlich immer gar keinen Hunger habe. Ja, das dauert so, wenn man um 8 aufsteht bis 11 oder so, merkt man eigentlich, braucht man gar nicht so unbedingt Nahrung. Und ich stelle fest, bei meinen Kindern ist es auch so. Ja, man stellt denen so aus Gewohnheit Frühstück hin, ich habe noch keinen Hunger. Und wir denken, okay, wäre das eigentlich so der normale Instinkt oder ist es bei jedem unterschiedlich?
Ich glaube, bei den meisten Menschen wäre das schon sehr normal. Gerade in unserer Kultur, wo ja doch meistens abends gegessen wird. Also wenn man jetzt irgendwelche buddhistischen Mönche nimmt, die mittags essen und dann den Rest des Tages nicht mehr, wenn die dann morgens um 7 Hunger haben, ist was anderes. Die haben dann ja schon lange gefastet. Aber in unserer Kultur, wo auch so dieses gesellige Beisammensein beim Essen, ist ja häufig auch, die Familien sind ja abends zusammen oder abends geht man eher ins Restaurant, wenn da wieder Restaurants aufhaben. Da ist dann morgens jetzt nicht unbedingt schon nach dem Aufstehen den großen Hunger zu haben, für viele Leute sehr natürlich. Und ich kenne das ja auch von vielen Menschen, die als Kinder keinen Hunger hatten morgens, aber dann, du musst frühstücken, ne? Und dann fängt man an, seinen Instinkten zu misstrauen. Und ich würde ein Kind einfach essen lassen, wenn es Hunger hat. Ja. Ne? Ganz klar. Also, und wenn ein Kind morgens Hunger hat, soll es essen, selbstverständlich. Aber wenn nicht, dann eben auch nicht. Ja. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt manchmal Menschen mit starker Nebennierenschwäche. Da ist es vielleicht günstig, wenn die morgens ein bisschen was essen. Aber das sind dann ja auch schon körperliche Zustände, die nicht so günstig sind. Mhm. Und bevor nicht wirklicher Hunger da ist, zu essen, ist nicht günstig. Das ist ganz klar. Ja. aufbauend darauf, dass man sich diese Nahrungsnüchternheit, dieses intermittierende Fasten nach und nach wieder erschließt, muss man nicht übers Knie brechen, aber dass man so nach und nach schaut, wie lange dauert es eigentlich, bis ich echt Hunger kriege und was passiert, wenn ich dann erstmal ein paar Körperübungen mache, zum Beispiel, kann man ja experimentieren, ist dann für mich eine Basis in der befreiten Ernährung, das ist der grüne Smoothie, das habe ich also 2004 von Victoria Butenko übernommen, die das, man kann sagen, erfunden hat. Und Victoria Butenko hat da auch wirklich viel untersucht, bis hin zu medizinischen Studien über die Auswirkungen auf die Verdauung. Und ich mache es jetzt seit 17 Jahren, empfehle das seit 17 Jahren meinen Klienten und muss sagen, also es ist eine der besten singulären Ernährungsmaßnahmen, die ich kenne. Dass man einen guten Hochleistungsmixer hat, der eben wirklich die Faserstoffe von grünen Blättern klein kriegt. Und dass man dann, ob das jetzt Wildkräuter sind oder so Grünsprossen, Microgreens, die man zu Hause auf ein bisschen Anzuchterde wachsen lässt oder eben auch hochwertige Dinge wie Feldsalat und andere Grünpflanzen. Das grüne Blatt, da stimme ich mit Victoria Butenko überein, sollte eigentlich eine eigene Lebensmittelkategorie sein. Ja. Das grüne Blätter sind von unglaublichem Wert. Primaten ernähren sich zu 50-80% von grünen Blättern. Und das hat einfach damit zu tun, dass Chlorophyll ein totales Ausnahmemolekül in der Natur ist. Photosynthese ist von einer enormen biophysikalischen Intensität. Und damit das funktioniert, ist eben Chlorophyll immer umgeben von ganz hohen Konzentrationen von Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen, diesen ganzen Phytosubstanzen, Enzymen und so weiter. Also die Nährstoffdichte, die Mikronährstoffdichte grüner Blätter ist außergewöhnlich hoch. Und da wir mit unseren zivilisierten Gebissen grüne Blätter nicht mehr so klein kriegen wie ein Affe, der um die 20 Mal stärker kauen kann als wir rein von der Kraft her, ist es eben günstig, einen Teil der grünen Blätter auch zu mixen. Salate sind super, aber ein Teil der grünen Blätter als grünen Smoothie, das ist für mich also eine Basis. Da gibt es ja viel gute Literatur drüber. Ich habe auch in meinem Buch Befreite Ernährung einiges dazu geschrieben. Das als eine Mahlzeit am Tag ist sehr, sehr hilfreich. Dritter Punkt ist eine ausreichende Zufuhr von rohen, unerhitzten, gesättigten Fetten. Und die gesättigten Fette, die ja so ein bisschen jetzt ein Comeback gemacht haben in den letzten 10 Jahren, also Kokosöl, Kokosmus von wirklich hoher Qualität, gibt es Unterschiede, ne? Was die Qualität angeht. Kann man auch auf meiner Homepage und im Buch nachlesen, was ich dazu so empfehle. Aber diese rohen gesättigten Fette spielen eine große Rolle für unsere Wasserversorgung. Wir brauchen die richtigen Fette, damit Wasser sich gut im Körper verteilen kann. Sie spielen eine große Rolle für den Energiestoffwechsel und für die Entgiftung von Schwermetallen und vielen fettlöslichen Toxinen, auch manche Pestizide. Können sehr viel eleganter über Fette ausgeleitet werden. Und was passiert, wenn man roh gesättigte Fette in ausreichender Menge zu sich nimmt? Wir brauchen auch ein bisschen Omega-3 und diese essentiellen Fettsäuren, völlig klar. Aber wenn wir diese rohen gesättigten Fette haben, dann wird insgesamt der Körper besser hydriert. Und das ist auch schon mal ein Punkt, der mehr Ruhe in den Körper bringt. Und manche solche suchtartigen Verhaltensweisen beim Essen, so gerade auf so Sachen wie Chips und frittierte Dinge und Pommes und so weiter, die sind auch ein Fetthunger, der aber mit solchen Fetten dann natürlich nicht gedeckt wird. Und wenn man diese rohen gesättigten Fette wieder vermehrt zu sich nimmt, dann kehrt da viel Ruhe ein und man ist einfach grundlegend besser versorgt. Und als letzte Säule ist dann auch das Thema Nahrungsergänzung. Wir hatten es am Anfang ja schon mit dem Vitamin D in der heutigen Welt, bei den Umweltfaktoren, denen wir ausgesetzt sind. Und da wir wahrscheinlich auch nicht immer nur Wildkräuter und gartenfrische Nahrung essen und wir alle auch schon mal ungesunde Faktoren hatten. Also ich bin mit nicht so gesunder Ernährung aufgewachsen und viele von uns haben auch schon mal Medikamente genommen, was auch immer das für Faktoren sein mögen, die halt bedeuten, wir haben gewisse Kompromisse heutzutage. Und wir haben Umweltfaktoren, die auch den Bedarf an manchen Mikronährstoffen erhöhen. Ja? Diese ganze Elektrotechnik, die uns umgibt. Und die Tatsache, dass wir nicht so viel an der Natur sind draußen, wie wir vielleicht gerne wären. Da halte ich es schon für sinnvoll, ausgewählt etwas Nahrungsergänzung zu nehmen. Bei manchen Mikronährstoffen halte ich das für hilfreich heutzutage. Und da habe ich in der befreiten Ernährung so ein Basiskonzept, was man da machen kann, ist ausführlicher im Buch beschrieben und auf meiner Homepage findet man da auch mehr Informationen dazu. Aber ich würde sagen, in diesem Bereich ist es gut, wenn wir Idealismus und Realismus zusammenbringen. Es muss nicht ausufern, wir müssen nicht 50 Produkte nehmen, es muss nicht Tausende von Euro kosten, aber etwas Nahrungsergänzung in hochwertiger Form ist in der heutigen Zeit sehr ratsam. Und diese vier Elemente, intermittierendes Fasten, grüne Smoothies, roh gesättigte Fette, Nahrungsergänzung, das ist dann so ein Gesamtkonzept und es zielt hauptsächlich darauf ab, dass Vertrauen in diese Intelligenz unseres Körpers, Vertrauen in die Natur wieder körperlich gefühlt werden können. Und das ist realistisch, das ist möglich. Das habe ich bei sehr vielen Leuten erlebt und erlebe es nach wie vor, dass Menschen, die vorher etwas entfremdet waren von ihrem Körpergefühl, wenn es um Ernährung geht, Körpergefühl hat viele Aspekte. Ich sage nicht, befreite Ernährung reicht für alle Aspekte vom Körpergefühl aus. Aber für das Ernährungskörpergefühl war es bei vielen Menschen so, dass sie damit wieder erlebt haben, was ist zelluläre Sättigung, wie fühlt sich das an, wenn ich gut versorgt bin, wie fühlt es sich dann eben auch an, wenn ich jetzt mal Junkfood esse, ja, man muss ja nicht alles immer perfekt machen, wenn man dann halt mal was anderes isst, man spürt es und dieses Spüren ist viel wertvoller, als wenn es eine lange Verbotsliste gibt, wo einem irgendein Ernährungspapst sagt, das darfst du nicht essen, denn wenn es einem schmeckt und man keine akuten Unwohlseinssymptome hat, isst man es halt trotzdem. Aber wenn man dann merkt, oh, wenn ich das jetzt esse und es schmeckt gar nicht mehr so gut, es schmeckt 10 Sekunden gut, aber wenn ich es länger in meinem Mund lasse, eben nicht mehr. Ja, ja, dann fallen die Verbotslisten weg. Dann wird man die Sachen weniger essen ganz von alleine. Und was damit eben einhergehen kann, ist, dass man insgesamt wieder mehr der Lebensintelligenz vertraut. Der Intelligenz, die es geschafft hat, unsere Körper und all die anderen Lebensformen über so lange Zeiträume lebendig zu halten und Leben unfassbar funktional zu gestalten. Und dann kriegt man eben auch einen durchaus anderen Blick auf dieses Denken in der Medizin, wo häufig davon ausgegangen wird, Leben ist wahnsinnig unsicher. Und nur die menschlichen, massiv invasiven Eingriffe machen es sicher. Ja, ich habe so diesen Ausdruck, diese Vorstellung einer maximalen Minimierung von Risiken, die dann aber darauf hinausläuft, dass wir nicht die Risiken minimieren, sondern das Leben, die Lebensintelligenz. Ja, und damit unfassbar gigantische Risiken schaffen, also Risiken, die so groß sind, dass sie das Leben hier auf der Erde insgesamt irgendwann zerstören können. Das ist das Risiko, was man dann schafft, weil man mit einem Mikroskop auf ein Risiko fokussiert, was dann zum Teil auch einfach nur eine Interpretationssache ist. Ist dieses Risiko wirklich real? Haben wir wirklich das Virus?
Zumal wir ja vorhin festgestellt haben, bei den Älteren klappt es nicht. Ja? Da hat sich die Sterberate, also da ist es vor allem Einsamkeit und so weiter. Genau, aber ich muss noch 2 Fragen stellen. Und zum Beispiel, du schreibst in deinem Buch auch, es gibt Excitotoxine, erregen die Gehirnzellen derart, dass es zum Zelltod kommen kann. Also Geschmacksverstärker, künstliche Süßstoffe und so weiter. Und es ist jetzt schon, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, dass die Ernährung auch auf unsere Emotionen, auf unseren Gemütszustand Einfluss hat. Also dass wir zum Beispiel, dass es Nahrung gibt, die uns dazu bringt, aggressiver zu sein, also in einem Überlebensmodus, ja, Kampf oder Flucht. Und wenn man sich so umschaut, dann denke ich, ist es durchaus real. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
Ja, an dieser Stelle, wenn es um Aggression geht, schönes Beispiel. Schon seit den späten 80er Jahren gibt es in US-Gefängnissen immer mal wieder so ein Experiment, wo man, und da nimmt man jetzt die Hardcore-Gefängnisse, ja, also da nimmt man jetzt so Folsom, St. Quentin, Staten Island, also da, wo die richtig harten Jungs sitzen. Ja. Und da gibt es ja in den Gefängnissen auch sehr viel Gewalt. Und seit den späten 80ern gibt es diese Untersuchungen. Das hat mal begonnen mit der Earth Safe Foundation von John Robbins, die das so an Gefängnisse herangetragen haben, dass man da Häftlinge über mehrere Monate auf vegane Ernährung setzt. Vegetarisch, vegan. Ja, manchmal vegetarisch, manchmal rein vegan. Und da gehen dann die gewalttätigen Vorfälle um 80 bis 100% zurück. bei solchen Leuten, wohlgemerkt. Ja? Und dann hat man bei Schulklassen das erlebt. Ich war früher mal involviert in dieser Earth Save Foundation. Ich hatte damals Kontakt mit Leuten, als ich in Kalifornien gelebt habe. Die haben also an amerikanischen Schulen dann eben auch, da wird ja immer in der Schule gegessen, schon immer, weil die immer schon Ganztagsunterricht hatten. Ja. Da wurde eben das Schulessen verändert. Da hat man das Schulessen vegetarisch, biologisch gestaltet und sagen wir mal junkfoodfrei. Also frische Küche, ja, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel, keine gehärteten Fette. Gab Süßspeisen, aber eben dann mit besseren Süßungsmitteln als raffinierten Zucker und eben vegetarisch. Und auch hier waren also die Auswirkungen auf die Psyche der Kinder unglaublich positiv. In Amerika ist ja nun auch die Psychopharmakologie bei Kindern schon sehr lange ein sehr großes Problem. Ja. Das da also schon wurde ja in den 80er Jahren begonnen, dass man Kinder mit Antidepressiva behandelt hat. Dann kam die Ritalinwelle. Und eben auch dieser Einsatz von Psychopharmaka bei Kindern ging also deutlich zurück mit diesem Schulessen. Und das sind ja altbekannte Sachen, wenn man sich Ayurveda anschaut. Ja, so Fleischernährung ist für die Kshatriyas, für die Krieger, für die ist das okay. Ja. Aber es ist eben nichts für Menschen, die ihren Geist beruhigen wollen zum Beispiel. Und das ist auch erklärbar, denn wenn man nicht gut kaut, und Junkfood kaut man nicht gut, nebenbei bemerkt. Also wer gerne Junkfood isst, Pommes, McDonald's, okay, iss es mal und kau es mal gründlich und guck mal, wie es dann schmeckt. Das schmeckt es nämlich überhaupt nicht. Ne? Natürliche Nahrung schmeckt, wenn man sie gründlich kaut. Aber jedenfalls, wenn man nicht gründlich kaut, dann hat man sehr viel schlecht vorverdaute Nahrung. Der Magen, die Enzyme, die schaffen das viel schlechter zu bewältigen. Man wird viel mehr Brocken oder eben molekular nicht gut zerkleinerte Eiweiße vor allen Dingen. Und in der Dünndarmschleimhaut machen die Stress. Ja? Da wird dann teilweise auch persorbiert. Das heißt, da kommen dann teilweise wirklich unverdaute Eiweiße in den Blutstrom. Es schädigt die Dünndarmschleimhaut. Im Dünndarm haben wir ganz wichtige Neuronen, die unsere Psyche beeinflussen. 90% unserer Serotoninproduktion findet im Dünndarm statt. Ja, dieses Bauchhirn, dieses enterische Nervensystem ist ja seit den 90er Jahren anerkannt als drittes Nervensystem in der Medizin. Und es wird eben davon beeinflusst, wenn ich hier meine Verdauung überbeanspruche und wenn dann Moleküle, die eigentlich zerlegt werden sein sollten in ihre Einzelbestandteile, wie Eiweiß und Aminosäuren, wenn die dann als ganze Moleküle oder nur teilzerlegt in den Blutstrom kommen, dann muss mein Immunsystem reagieren. Dann habe ich eine Autoimmunreaktion. Ja? Es gibt dann diese Verdauungsleukozytose, erhöhte Leukozyten. Und das ist eine Belastung fürs Nervensystem. Völlig klar. Ja? Und dann gibt es eben manche Immunreaktionen, die auch autoimmun direkt das eigene Nervensystem angreifen. Man hat auch deswegen mit Ernährung schon gewisse Erfolge bei Autismus gesehen. Da gibt es auch einen deutschen Psychiater, der ein Buch darüber geschrieben hat. Und ja, generell also für unsere psychische Gesundheit ist Ernährung was unglaublich Wichtiges. Ich kann jetzt noch sehr viel dazu sagen. Gibt es auch viel gute Literatur darüber. Aber selber ausprobieren. Schauen, was passiert. Was passiert, wenn zum Beispiel mal auf Zucker verzichtet? Man hat vielleicht 2 Wochen Entzugserscheinungen, aber man wird sehen, wie viel besser es einem danach geht, wie viel Ruhe im Geist einsetzt, wie stabiler der Energiehaushalt ist, ja? Wie viel weniger man auch so reizbar ist emotional. Also bei gleichen Umständen, bei gleichen Triggern zum Beispiel.
Okay, spannend. Super, Christian, ich danke dir. Ja, das waren jetzt ganz viele spannende Erkenntnisse und herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.